5% haben geantwortet, sie seien keine spirituellen Menschen. Das heißt, 2/3 dieser Menschen sind durchaus erreichbar für spirituelle Themen. Dann habe ich weitergefragt nach der Religionszugehörigkeit. Da haben 117 Menschen geantwortet und 48% haben geantwortet, sie gehören einer Freikirche an. Das ist jetzt nicht besonders verwunderlich, denn viele Menschen, die ich so kenne, sind so wie ich selbst auch und wie ihr Mitglied in einer Freikirche. 35% haben geantwortet, sie gehören zu einer Volkskirche, also evangelisch oder katholisch. Und nur 14% waren konfessionslos und 3% gehörten einer anderen Religionsgemeinschaft an. Aber am spannendsten war die letzte Frage, die dritte. Sie lautete, bist du aus deiner Kirche ausgetreten? Und wieder 117 Personen haben geantwortet und 29% haben geantwortet, ja, ich bin aus meiner Kirche oder Gemeinde ausgetreten. 1% sind konvertiert zu einer anderen Religion und 5% haben geantwortet, sie haben es noch fest vor, aus der Kirche auszutreten. Das macht insgesamt 35%, die mit Kirche und Gemeinde abgeschlossen haben oder es eben noch vorhaben. Das heißt, mehr als 1/3 aus meinem Umfeld der Menschen, die verlassen ihre Gemeinde. Ich finde, das ist eine dramatisch hohe Zahl und aus meiner Sicht ist das ein Symptom der Postmoderne. Und wir werden später nochmal darauf zurückkommen. Mit dieser Predigt möchte ich versuchen, eine Frage zu beleuchten. Arthur hat es schon erwähnt. Wie können wir Menschen im Jahr 2023 für oder mit der frohen Botschaft von Jesus erreichen? Doch bevor ich mich dieser Frage zuwende, möchte ich ganz kurz im Schnelldurchlauf die Frage beantworten, warum wir Menschen überhaupt erreichen wollen. Und dazu ein schneller Sprint durch die Bibel. Matthäus 28, Vers 19. Geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Matthäus 4, Vers 19. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir, ich mache euch zu Menschenfischern. Matthäus 5, 13, 14 und 16. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Johannes 20, Vers 21. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und zu guter Letzt, wir haben den Vers gerade eben schon gehört, Markus 16. Jesus sagte zu den Jüngern, geht in die Welt hinaus, verkündet allen Menschen die gute Nachricht. Ich könnte jetzt noch mehr Bibelverse zitieren, aber ich glaube, die Grundlage, auf der wir heute überhaupt nachdenken wollen, ist klar. Wir sind von Gott beauftragt, die Menschen mit der Botschaft des Evangeliums zu erreichen. Und deshalb ist diese Frage, die wir uns heute stellen möchten, auch so wichtig. Wie können wir Menschen mit dieser 2000 Jahre alten Botschaft heute im Jahr 2023 erreichen? Eine wichtige Frage, die sich Christen zu allen Zeiten, zu allen möglichen verschiedenen Zeitaltern stellen mussten, so wie wir sie uns heute für unsere Zeit stellen müssen. Und um unsere Zeit, in der wir heute leben, zu verstehen, möchte ich mit euch einen Blick in die Geschichte der Menschheit werfen. Die Menschheitsgeschichte wird grob in 5 Epochen aufgeteilt, beginnt mit der Frühgeschichte, die überspringen wir heute mal, die ist nicht ganz so wichtig aus Zeitgründen. Und wir fangen an mit der Antike. Die Antike ordnet man ein ungefähr 700 vor Christus bis ungefähr 500 nach Christus. Also eine Zeitspanne von 1200 Jahren, in die auch Jesu Lebzeit fällt und in dieser Zeit auch die Gemeinde entstand, die ersten 500 Jahre. Diese Zeit war geprägt durch die griechische und die römische Kultur und sie war geprägt durch einen religiösen Pluralismus. Es gab viele Religionen und innerhalb dieser Religion gab es dann wieder viele Götter. Die Griechen beispielsweise, das kennt ihr, hatten Zeus, Aphrodite, Hades, Hera, Ares und so weiter. Und bei den Römern, das kennt ihr auch, vielleicht von Asterix und Obelix, den Jupiter, Venus, Mars und so weiter. Das Volk der Juden und später auch diese jüdische Sekte, die sich dann Christen nannte, das war die große Ausnahme mit nur einem einzigen Gott. Juden und später dann auch die Christen, das waren in der Antike Sonderlinge. Ein religiöser Ausnahmefall, könnte man sagen. Die Antike als Epoche, die legte die Grundlage für solche Dinge wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Wissenschaft, Philosophie, Architektur und für Kunst. Und auf die Antike folgte dann das Mittelalter. Das ordnet man so ungefähr von 500 bis 1500 ein, also 1000 Jahre. Und das Mittelalter in Europa war geprägt von einer großen Christianisierung, während in anderen Teilen der Welt der Islam erwachte. Europa wurde komplett christlich und hier in Ostwestfalen-Lippe, wo wir leben, da brachte Karl der Große das Christentum in diese Region, wenn auch die Menschen nicht ganz freiwillig Christen wurden, aber das ist eine andere Geschichte. Und das Mittelalter in Westeuropa wurde dominiert von der katholischen Kirche. Und sie dominierte alle Lebensbereiche. Und neben einer jüdischen Minderheit, die auch in Europa lebte, waren alle Menschen Christen. Im Hochmittelalter erlebten die Menschen einen Aufschwung der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Kultur. Und auf das Spätmittelalter, ab 1500, folgte dann die sogenannte Neuzeit oder auch Moderne. Da gab es einschneidende Ereignisse wie die osmanische Eroberung Konstantinopels, also das heutige Istanbul im Jahr 1453, die Entdeckung Amerikas 1492 und die Reformation 1517. Die Neuzeit war geprägt durch immer schneller werdende Entwicklungen, die Renaissance, den Humanismus, den Buchdruck, die Aufklärung und schließlich auch die Industrialisierung. Ihren traurigen Höhepunkt fand diese Zeit, die Moderne, dann in zwei Weltkriegen und sie hinterließ uns als Erbe die Globalisierung. Und in der Moderne, da wurde ein neues Weltbild geprägt. Durch die Reformation, da war man jetzt nicht einfach nur von Geburt an Christ, sondern die Glaubens- und die Gewissensfreiheit hielten Einzug. Der Staat wurde zunehmend säkularisiert. Es war nicht mehr die Kirche, die regierte, sondern Kirche und Staat wurden von nun an getrennt. Und insbesondere die Aufklärung sorgte für ein verändertes Weltbild und einen anderen Blick auf Religion und auf Glaube. Das Zeitalter, das dann nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzte und das bis heute andauert, das nennen Historiker die Postmoderne oder manchmal auch die Spätmoderne. Das ist die Zeit, in der wir selbst und auch alle unsere Mitmenschen geprägt wurden. Diese Zeit hat unsere Gedankenwelt, unser Weltbild, unser philosophisches Grundgebäude gebaut, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Wir halten also fest, aus der Antike kommend, waren Menschen, die nur an einen einzigen Gott glaubten, die große Ausnahme. Und im Mittelalter waren dann schon vermutlich alle unsere Vorfahren Christen. Das Christentum dominierte Europa und das wurde dann während der Moderne differenzierter. Nicht mehr Kirche und Staat bestimmten deine Religion, sondern dein Gewissen. Und von dort sind wir nun in unsere postmoderne Welt gelangt. Und das schauen wir uns nun etwas genauer an. Wie ticken denn die Menschen heute? Die Postmoderne wird manchmal als eigene Epoche oder manchmal auch als ausgehende Moderne beschrieben. Und sie beginnt mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, 1945. Die Welt der Postmoderne, in der wir heute leben, ist dadurch gekennzeichnet, dass das philosophische Gerüst der Menschen pluralistisch, zufällig und chaotisch ist. Ein universaler Wahrheitsanspruch, beispielsweise ein Gott, wird abgelehnt. Und diese Ablehnung dieses Wahrheitsanspruchs, der führt teilweise sogar so weit, dass die Wissenschaft selbst abgelehnt wird. Wir konnten das Phänomen beispielsweise während der Corona-Pandemie beobachten oder wir können es manchmal auch bei Debatten um den Klimawandel beobachten. Die positiven Werte, die die Menschen heute haben, sind Toleranz, Freiheit und Pluralität. Geprägt ist die Postmoderne, das wisst ihr alle, durch einen nie dagewesenen Entwicklungsstand an Technologie. Prägend für die Postmoderne sind Kommunikation, Kunst und Kultur und hier ganz besonders das Internet und moderne Medien. Und im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich ein theologisch-philosophischer Gedanke entwickelt, den es zuvor in der Menschheitsgeschichte nie gab. Das Göttliche ist zur Option geworden. Während die Menschheit zu allen Zeiten, auf allen Kontinenten, immer an etwas Göttliches geglaubt haben, um beispielsweise Naturphänomene zu erklären oder um Geburt und Tod einen Sinn, eine Bedeutung zu geben, hat diese Postmoderne den Gedanken entwickelt, dass es keinen Gott oder auch nichts Göttliches geben könnte. Auf die gesamte Menschheitsgeschichte ist das ein völlig neuer und junger Gedanke, hat es noch nie gegeben. Und der ist für unsere heutige Betrachtung von enormer Bedeutung, dass die Menschen heute denken, Gott ist nur eine Option. Das bringt mich wieder zurück zu der Umfrage, die ich eingangs erwähnte. Und da stellt sich mir die Frage, wie sieht denn Kirche in einer solchen Zeit aus? Viele Menschen haben sich als spirituell bezeichnet, aber die Kirchen verlieren an Mitgliedern. Und das gilt für alle Kirchen. Die Kirche, die Gemeinde, befindet sich in der größten Krise seit der Reformation. Im Jahr 1949 waren in Deutschland noch 90% der Menschen entweder evangelisch oder katholisch. Im Jahr 2019 waren nur noch 25% evangelisch und 28% katholisch. Also von 90 auf 53 ist die Mitgliedschaft zurückgegangen. Und aktuelle Prognosen sagen voraus, dass diese beiden großen Volkskirchen bis ins Jahr 2060 sich noch einmal halbieren werden. Und dieser Trend hält an, das zeigen Austrittszahlen von 2019. Alleine im Jahr 2019 sind 270.000 Menschen aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Und, das muss man leider feststellen, die Freikirchen, die profitieren nicht von diesem Trend. Denn das würde ja bedeuten, dass in jedem Jahr mindestens 500.000 Menschen in die Freikirchen eintreten müssten. Und die Kirchen müssten da um diese Zahl wachsen, wenn diese Menschen in den Freikirchen Heimat fänden. Aber das ist nicht der Fall. Auch die Freikirchen haben zunehmend Mühe, die Menschen zu erreichen. Konfessionslosigkeit und Atheismus werden zunehmend der Normalfall. Das ist der gravierendste Wandel für Kirche und für Gemeinde in unserer heutigen Zeit der Postmoderne. Die Gemeinde wird von der Mehrheits- zur Minderheitenkirche. Man muss sich vorstellen, 1500 Jahre lang waren die Christen in Europa in der Mehrheit. Und wir leben jetzt in einer Zeit, in der sich das ganz radikal ändert. Gemeinde muss sich in einen Transformationsprozess begeben, um das Evangelium noch weitersagen zu können. Jetzt können wir uns natürlich einfach hinstellen und geschockt auf diese Krise blicken. Aber ich glaube, dann werden wir unserem biblischen Auftrag, den ich eingangs erwähnte, nicht mehr gerecht. Wir sollten diesen Wandel als Chance begreifen und ja diese Veränderung aktiv mitgestalten als Christen. Der amerikanische Theologe Tim Keller geht sogar noch einen Schritt weiter. Für ihn geht die Entwicklung nicht hin zu einer nichtchristlichen oder zu einer heidnischen Gesellschaft, sondern für ihn ist die westliche Welt bereits heute eine mehrheitlich nichtchristliche Welt. Diese Tatsache haben die Gemeinden bisher aber ignoriert und bis heute nicht adäquat darauf reagiert. Die Gemeinde verhält sich heute immer noch so, als sei sie Mehrheitskirche, obwohl sie es faktisch nicht mehr ist. Aus dem christlichen Abendland ist nur noch das Abendland geworden. Vielleicht sogar das heidnische Abendland. Laut Keller steht die Gemeinde, also auch wir, nun in der Versuchung, zwei Irrtümer zu begehen. Der eine Irrtum ist, dass es unsere Aufgabe sei, eine christliche Gesellschaft wiederherzustellen. Und der andere Irrtum ist es, sich aus dieser Gesellschaft komplett in das Geistliche zurückzuziehen. Keller sagt, wenn wir einen dieser Irrtümer begehen, dann werden wir unserem biblischen Auftrag als Gemeinde nicht mehr gerecht. Doch nun die Frage, was müssen wir denn tun? Die Antwort lautet Kontextualisierung der frohen Botschaft. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir müssen die Menschen der Postmoderne verstehen, wir müssen ihre Sprache sprechen. Und damit meine ich nicht, dass wir Französisch oder Englisch sprechen müssen, sondern die Tonart, die sie sprechen. Und wir müssen ihnen das Evangelium so erklären und vorleben, dass sie es verstehen. Und bitte nicht falsch verstehen, was ich nicht meine ist, sich dem Zeitgeist anzupassen. Ganz und gar nicht. Es geht darum, das Evangelium in den Kontext unserer Kultur und Zeit zu setzen. Und um das näher zu erläutern, möchte ich uns ein Beispiel aus der Bibel bringen. Ein Beispiel hat Arthur uns heute schon erklärt, als er von Tom erzählt hat, denn er hat genau das gemacht. Er hat seine Situation erkannt und das Evangelium in seine Zeit mit seinen Möglichkeiten gebracht. Aber auch in der Bibel finden wir Beispiele. Gibt es den Evangelisten Johannes. Und der hat ja bekanntermaßen ein Buch geschrieben, das Evangelium nach Johannes. Und dieses Evangelium beginnt wie folgt, Johannes 1, Verse 1 und 2. Vom Anfang an gab es den, der das Wort ist. Er, das Wort, gehörte zu Gott und er, das Wort, war Gott in allem gleich. Dieses Wort gehörte von Anfang an Gott. Ein total einleuchtender Einstieg für ein Buch, oder? Vielleicht eher nicht. Wir schauen uns den Text noch einmal an und wir verwenden jetzt das griechische Wort, das Johannes in seinem Text verwendet. In unseren deutschen Übersetzungen wird dieses Wort im griechischen Logos mit Wort übersetzt. Und dann hört sich der Text so an. Vom Anfang an gab es den, der Logos ist. Er, Logos, gehörte zu Gott und er, Logos, war Gott in allem gleich. Dieses Logos gehörte von Anfang an zu Gott. Jetzt klingt es noch ein bisschen verwirrender. Und warum ist das so? Warum hört sich das so merkwürdig an für uns? Weil Johannes hier eine Einleitung gewählt hat, die dem damaligen Zeitgeist entsprach. Seine Leserinnen und seine Leser, die waren vermutlich weder Juden noch Christen, verstanden sofort, was er meinte, weil er ihre Sprache sprach. Logos wird uns zwar heute richtigerweise ins Deutsche als Wort übersetzt, es hatte aber damals noch viel mehr Bedeutungen. Man hätte es auch mit folgenden Worten übersetzen können. Rede, Sprache, Erzählung, Aussage, Ausspruch, Frage, Gerücht, Rechenschaft, Predigt, Lehre, Ruf oder Sinn. Und für die griechischsprachigen Menschen damals, für die hatte dieses Wort unterschiedliche philosophische Bedeutungen. Da gab es zum Beispiel das Verständnis, Logos sei eine machtvolle Rede, die den Menschen Furcht austreibt oder eben Fröhlichkeit verleiht. Für Platon, einen der großen griechischen Philosophen, war Logos die Kraft, die ein Handwerker oder Schöpfergott besaß, mit der er die Materie ordnete. Ein anderer Philosoph, Aristoteles wiederum, verstand unter Logos einen transzendenten göttlichen Intellekt. Und in der jüdischen Tora, wenn sie ins Griechische übersetzt war, da wurden die Weisungen Gottes, zum Beispiel die 10 Gebote, als Logos bezeichnet. Zurück zu Johannes. An welche Philosophie er beim Verwenden dieses ganz beliebten Begriffs Logos auch gedacht hat, er nimmt dieses Wort und er gibt ihm eine völlig neue Bedeutung. Er verknüpft diesen zeitgeistlichen griechischen Begriff mit Jesus. Wenn wir etwas weiterlesen in Vers 14, er, das Wort Logos, wurde Mensch. Er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Logos wurde Mensch. Was sollte das denn bedeuten? Vielleicht hilft es, wenn wir die Begriffe einmal etwas anders übersetzen. Die Weisheit wurde Materie und lebte bei uns, könnte man übersetzen. Die Weisheit wurde zu etwas, das man anfassen konnte. Oder anders, Logos wird eine Person, Jesus. Johannes nimmt diesen Begriff Logos, den Menschen mit heidnischem, mit griechischem, teilweise mit jüdischem Hintergrund auf ihre Weise verstanden und nutzte ihn, um Jesus zu erklären. Er will verdeutlichen, dass diese schöpferische Kraft und Weisheit nicht einfach nur ein unpersönliches philosophisches Konzept ist, sondern eine Person, die auf der Erde lebte. Nun die Frage, also wäre es nicht viel einfacher gewesen, Johannes hätte geschrieben, Jesus gab es schon immer, er war an der Schöpfung beteiligt und dann wurde dieser Gott zum Menschen. Klar, hätte er tun können, aber dann wäre der Inhalt seines Schreibens für seine Leserschaft deutlich weniger relevant gewesen. Indem er diesen Logos erwähnt, spricht er direkt in die Lebenswelt und in die Vorstellungen seiner Zielgruppe. Johannes holt seine Leserschaft dort ab, wo sie sind. Er zeigt ihnen, dass dieser Gedanke an Logos, diese sinnstiftende und schöpferische Kraft im Universum, durchaus richtig ist. Und er greift diesen zeitgenössischen Gedanken auf und beschreibt dann im zweiten Schritt, dass der Schöpfer Gott in Jesus zu einem Menschen wird. Das ist ein sehr beeindruckendes Beispiel für Kontextualisierung. Ein zweites Beispiel will ich nur kurz am Rande erwähnen. In Apostelgeschichte 17, da wird uns berichtet, dass Paulus in Athen ist, auf dem sogenannten Areopag, spricht er zu den Menschen. Das ist ein Platz, wo die Menschen miteinander diskutiert und philosophiert haben. Dort stand eine Statue, die dem unbekannten Gott gewidmet war. Über diese Statue sprach er und hielt eine lange Rede und holte so die Menschen, die von Jesus nichts wussten, dort ab, wo sie waren. Auch Paulus achtet sehr genau darauf, wer ihm denn dazuhört, und übersetzt das in ihre Zeit. Was Johannes und Paulus verbindet, ist, dass sie sehr reflektierte Beobachter ihrer Umgebung sind. Diese beiden Beispiele zeigen, dass sie über die Welt um sich herum nachdachten und ihre Erkenntnisse beim Verkündigen des Evangeliums berücksichtigten. Wie sieht denn eine solche Gemeinde nun im Jahr 2023 aus? Jetzt habe ich leider auch nicht die Antwort darauf. Aber ich möchte euch 5 kurze Anregungen mitgeben, an denen man das Ganze weiterdenken kann. Der erste Punkt ist, wir sollen beobachten und verstehen. Was denken, glauben und lieben und worauf hoffen die Menschen um uns herum heute? Als Gemeinde müssen wir zunächst beobachten und die Wirklichkeit um uns herum vorurteilsfrei zur Kenntnis nehmen. Ich las neulich ein Zitat bei einem jungen russlanddeutschen Prediger, der schrieb: Viele Fromme können ihre Bibel lesen, aber nicht ihre Kultur. Wir müssen lernen, unsere Kultur zu lesen und zu verstehen. Das bedeutet auch anzuerkennen, dass wir selbst Teil dieser Kultur sind, ob wir das jetzt wollen oder nicht, ob wir das gut finden oder nicht. Schließlich werden wir ja nicht in einen luftleeren Raum geboren, aus dem heraus wir ohne Prägung in unsere Umwelt schauen können. Mein persönlicher Tipp, um die Postmoderne und ihre Denkweise zu verstehen: Lest zeitgenössische Literatur. Dort können wir entdecken, was heute die gedanklichen Grundmauern für Beziehungen, für Liebe, den Sinn des Lebens, für Kunst, Kultur, Wissenschaft, Arbeit und so weiter sind. Zweitens müssen wir die Sprache der Menschen sprechen. Damit meine ich, dass die Sprache der Bibel und auch ein theologischer Fachjargon oft wenig bis kaum verständlich für Otto-Normalverbraucher ist. Wir müssen biblische Inhalte und theologische Themen in die heutige Zeit und Sprache übertragen. Begriffe, die uns als erfahrenen Bibellesern und Predigtzuhörern klar sind, die sind anderen Menschen fremd oder sie bedeuten sogar etwas ganz anderes. Während wir beispielsweise unter Sünde die Verfehlungen unseres Lebens vor Gott und gegen Gott verstehen, meint deine Arbeitskollegin möglicherweise nur das große Eis, das sie sich gestern Abend auf dem Sofa noch entgegen ihrem Diätplan gegönnt hat und das halt sündhaft lecker war. Drittens, wir müssen als Gemeinde anerkennen, dass wir nur noch eine Minderheitengemeinde sind. Während ein Pastor früher in der Gesellschaft ein hochangesehener Mann war, ist er heute nur noch jemand, den man durchaus ignorieren kann. Und während früher ganze Dörfer und Städte selbstverständlich am Sonntagmorgen Kirchgänger waren, sind in deiner Straße heute Morgen wahrscheinlich die wenigsten in einem Gottesdienst. Die Gemeinde war in vielen Jahrhunderten Tradition und eine Selbstverständlichkeit. Heute müssen wir wieder missionale Gemeinde werden. Unser Auftrag ist es, Menschen zu erreichen, und das verändert sich gerade radikal. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen und uns selbst auch verändern, um unseren Missionsauftrag neu zu füllen. Viertens müssen wir den Gleichschritt zwischen Verkündigung und sozialem Engagement wiederfinden. Eine Einladung zum sonntäglichen Gottesdienst werden die wenigsten deiner Nachbarn und Arbeitskolleginnen folgen. Als Gemeinde müssen wir auf der einen Seite neue Wege der Verkündigung finden, zum Beispiel indem wir noch digitaler werden, und auf der anderen Seite müssen wir anpacken, wo es notwendig ist, gegen Unrecht eintreten und für die eintreten, die nicht für sich eintreten können. Das war schon immer Gottes Auftrag für sein Volk Israel und das ist auch heute noch Jesu Auftrag für uns. Der fünfte und letzte Punkt ist, dass Kirche in der Postmoderne ein Ort der Begegnung sein muss. Wie nie zuvor erleben Menschen heute die Dinge so stark durch Beziehung und persönliche Erfahrung wie nie zuvor. Während früher das Wort eines Pfarrers reichte oder die Weitergabe der christlichen Tradition in der Familie, wollen Menschen heute Gott selbst begegnen und ihn erfahren. Und deswegen muss Gemeinde ein inklusiver Ort sein, nicht ein Ort der Abschottung und der Ablehnung. Unsere Gemeinde muss ein Ort sein, in dem suchende, spirituelle Menschen der Postmoderne Gott erleben und ihm begegnen können. wie das genau aussehen kann, ja, das müssen wir miteinander erarbeiten und gestalten. Wir leben heute im Jahr 2023 in einer Zeit, in der die Konfessionslosigkeit zum Normalfall geworden ist. Trotzdem sieht sich die Mehrheit, zumindest aus meinem Bekanntenkreis, wie zu Beginn erwähnt, als spirituelle Menschen. Als Gemeinde müssen wir zunehmend missionale Gemeinde sein, um in eine kirchenferne Gesellschaft wirken zu können. Das können wir erreichen, indem wir den gesellschaftlichen Kontext beachten, so wie der Apostel Johannes es beispielsweise tat. Dazu habe ich 5 Gedankenanstöße weitergegeben. Beobachten und verstehen, die Sprache lernen, eine missionale Ausrichtung, ein Gleichschritt von Verkündigung und sozialem Engagement und ein Ort der Begegnung werden. Zum Schluss möchte ich noch einmal diesen Apostel Johannes zitieren. Kapitel 17, Verse 20 bis 23. Dort betet Jesus für die Gläubigen. Ich bete nicht nur für sie, also die Jünger, sondern ich bete auch für alle, die durch ihr Wort zum Glauben an mich kommen. Sie sollen alle untrennbar eins sein, so wie du, Vater, mit mir verbunden bist und ich mit dir. Denn können auch sie mit uns verbunden sein, dann kann auch diese Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Denn sie sollen eins sein, so wie wir eins sind. Ich bin mit ihnen verbunden und du mit mir, damit sie untrennbar eins sind. Daran soll diese Welt erkennen, du hast mich gesandt und du liebst sie, so wie du mich liebst. Amen.